Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Moshe Zimmermann, emeritierter Professor für deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Er hat zahlreiche Bücher über die deutsch-jüdische Geschichte veröffentlicht und er hat über Antisemitismus geforscht. Schon deshalb war und ist er immer wieder Gast in deutschen Medien. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Moshe Zimmermann. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich möchte Sie als erstes nochmal auf das antisemitische Flugblatt aus der Schultasche des Hubert Aiwanger ansprechen. Der hat ja die ganze Affäre offensichtlich recht unbeschadet überstanden. Er ist weiter im Amt als Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident in Bayern und wird im Bierzelt und bei Wahlkampfveranstaltungen bejubelt. Hätten Sie eine andere Reaktion vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erwartet, Herr Zimmermann?
Also das war genau das, was ich erwartet habe. Sowohl die Reaktion von Herrn Söder als auch die Reaktion der Öffentlichkeit. Es ist eine klare Sache. Die Attacke auf Herrn Aiwanger, wie er es wahrgenommen hat, musste eben diese Reaktion bewirken. Etwas, was ein Anführungszeichen eine Jugendsünde ist, jetzt nach 30 Jahren zu aktivieren, das ist nicht die beste Art, eine politische Kampagne zu führen. Das ist bestimmt nicht die beste Art, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Also das muss einen Bumerang-Effekt haben und hat einen Bumerang-Effekt bekommen, wie es zu erwarten war.
Also tatsächlich Fehler auf beiden Seiten, wie ich bei Ihnen höre. Es gibt noch ein weiteres Vorkommnis.
Nee, es gibt nur eine Seite, die einen Fehler gemacht hat. Das war nicht der Herr Aiwanger. Aiwanger machte keinen Fehler. Also das, was er als Jugendlicher getan hat, ist ja schon vergessen. Das in den Wahlkampf jetzt hineinzubringen unter dieser Überschrift Antisemitismus, das war ein Fehler.
Also Fehler, den Antisemitismus so im Wahlkampf zu benutzen.
Ich werde hier nur hinzufügen, nicht Antisemitismus, sondern den Antisemitismus-Vorwurf. Der Umgang mit dem Antisemitismus-Vorwurf führt dazu, dass wir so oft Bumerang-Effekte haben.
Im Deutschlandfunk Kultur zu Gast der Historiker Moshe Zimmermann. Er hat noch nie gescheut, offene Worte zu heiklen Themen zu sagen. Jetzt ist gerade ein Buch erschienen, in dem sich Moshe Zimmermann mit seinem Historikerkollegen Moshe Zuckermann austauscht über die, wie Sie es nennen, Triade Deutschland, Israel, Palästina. Da steckt natürlich eine ganze Menge Stoff drin. Denk ich an Deutschland, so lautet der Titel des Buches. Herr Zimmermann, das ist ja ein E-Mail-Austausch zwischen Ihnen beiden. Von Anfang an für eine Veröffentlichung geplant oder erstmal ein Austausch unter Kollegen?
Das war die Idee meines Kollegen Zuckermann, der das schon einmal probiert hat mit einem ganz anderen Thema, so einen Briefwechsel oder E-Mail-Wechsel zu entwickeln, um das nachher zu publizieren. Das war die Zeit der Pandemie, deswegen saßen wir beide eher zu Hause und waren bereit, am Computer zu sitzen. Und so entfaltete sich dieses Gespräch und führte am Ende dazu, dass wir es zu Papier bringen konnten, auf Hebräisch und dann auch auf Deutsch veröffentlichen.
Auf jeden Fall, das ist ein Buch geworden mit einer Mischung aus historischem Überblick, Bestandsaufnahme, Kommentaren zu aktuellen Themen. Und gleich im ersten Absatz wird klar, dass die Verbindung zwischen dem von den Deutschen begangenen Holocaust, der dann die emanzipatorische Nationwerdung Israels beschleunigte, und das eben damit einhergehende Leid der Palästinenser, dass das also eine ja schier unauflösliche Konstellation ist. Worüber wollten Sie sich klar werden im Austausch mit Ihrem Kollegen?
Also erstens wollten wir genau erfahren, wie wir uns gemeinsam positionieren und dann, wo die Unterschiede zwischen uns liegen. Und dann hatten wir eben die Absicht, das irgendwie zu veröffentlichen, um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen oder mindestens Leute aufklären, die in dieser Hinsicht eher verwirrt sind. Mhm. Das Thema Antisemitismus, das Thema deutsch-israelische Beziehungen, diese Triade mit Palästina, das ist alles etwas, was für die allermeisten unklar ist. Da sind zu viele Vorurteile drin. Und unsere Sache als Historiker ist eben zu klären, wie diese Triade entstanden ist, wie die Beziehung zwischen den drei Elementen in dieser Triade sich entwickelt haben, wohin es führen kann, vielleicht wohin es führen soll.
Sie analysieren dabei verschiedenste Begriffe, unter anderem den Begriff Opfer. Und dabei fallen dann so Begriffe wie Opfer der Opfer, damit sind die Palästinenser gemeint, und es fällt der Begriff Selbstviktimisierung, also sich selbst als Opfer zu sehen, für Israel. Erläutern Sie das bitte, wie passt denn das zusammen?
Als Historiker wissen wir ja Bescheid. Also Opfer sein kann im Nachhinein auch eine Art von Vorteil sein. Also nicht das Opfer sein, wie zum Beispiel Jude sein im Zweiten Weltkrieg. Das ist kein Vorteil, bestimmt nicht. Aber sich so positionieren, als wäre man Opfer, das bringt Vorteile. Und das ist mehr oder weniger die Taktik der israelischen Politik. Das ist auch die Taktik von anderen Gruppen, nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit. Und da sehen wir, wie es dazu kommt, dass es zum Wettbewerb zwischen Opfern kommt, Opfern in der eigenen Wahrnehmung. Und Israel spielt hier eine sehr prominente Rolle. Die israelische Politik auf jeden Fall benutzt eben diese Vorstellung von Opfersein, um Vorteile für sich zu gewinnen.
Sie gehen da in diesen Vorwürfen, was Israel betrifft, sehr weit. Einer von Ihnen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie oder der Kollege Zuckermann es war, einer von Ihnen spricht von Israel als Pionierstaat eines weltweit erstarkenden Rechtsextremismus. Pionierstaat. Wie war Ihre Reaktion auf die aktuelle israelische Regierung, als die ja an die Macht kam, als die sich formierte? Waren Sie geschockt oder sind Sie es vielleicht sogar noch?
Weil wir eben Pioniere sind, sind wir nicht überrascht. Schockiert sind wir die ganze Zeit. Das ist eben das Problem. Also wenn wir den Aufstieg des Rechtspopulismus weltweit uns anschauen, sehen wir, dass Israel hier eine Art von Vorreiter war. Die Regierung von Netanyahu begann nicht jetzt im Jahr 23. Die Regierung Netanyahu kennen wir schon seit dem Jahr 96, das heißt seit beinahe 30 Jahren. Und auch die Regierung Israels seit 77 waren bereits rechtsorientierte, rechtspopulistische Regierungen. Mit der Zeit hat sich die Tendenz immer verschärft. Die Elemente des Liberalismus, der Gemäßigkeit in der Regierung schieden langsam aus. Und was wir jetzt am Ende haben, im letzten Jahr, ist eine echte rechtsextreme Regierung, die uns nicht überraschen kann, aber die kann uns immer noch schockieren. Also die haben keine Hemmungen, die betreiben eine Politik, die zeigt, wohin eigentlich Rechtspopulismus läuft.
Ihr Buch, Sie haben es ja, glaube ich, vorhin erwähnt, Ihr Buch ist zuerst auf Hebräisch erschienen. Frage ich mich die ganze Zeit, wie waren da eigentlich die Reaktionen auf das, was Sie sagen? Also das ist ja ein einziger Vorwurf an Israel. Wie hat man da reagiert?
Die israelische Öffentlichkeit kennt uns, sowohl Zuckermann als auch mich, seit langem. Es gab Rezensionen, die Leute wussten genau Bescheid, wo man uns platzieren muss. Wir sind links, wir sind sogar in den Augen der Israelis extrem links, das heißt sehr kritisch gegenüber der Regierung, sehr kritisch gegenüber der Politik. Da aber die Mehrheit eben auf der anderen Seite steht und diese Mehrheit heute anders als früher Bescheid weiß, dass sie den Kampf gewonnen hat, ist die Reaktion eben, sagen wir mal, nicht so heftig.
Da sie gewonnen hat, sagen Sie, Sie haben überhaupt keine Hoffnung auf die liberalen Israelis, die bis zu Hunderttausenden ja gegen die Justizreform demonstrieren?
Das ist eine Bevölkerung von etwa 9 Millionen Menschen. Auch wenn 200.000 jede Woche auf die Straße gehen, inklusive meine Wenigkeit, bedeutet das, dass eine kleine Minderheit bereit ist, gegen die sogenannte Reform, gegen den Anschlag auf die Demokratie zu kämpfen. Aber für die allermeisten ist das nicht mehr das Thema. Die allermeisten sind eher indifferent, verstehen nicht, worum es eigentlich geht, sehen die Gefahr nicht. Für die anderen ist das, was die Regierung tut, eben das Richtige. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Kampf schon verloren ist.
Das sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Moshe Zimmermann. Das aktuelle Buch unseres Gastes trägt den Titel Denk ich an Deutschland, also wahrscheinlich so frei nach dem Gedicht von Heinrich Heine, also Nachtgedanken, diesem Gedicht, wo Heine beim Gedanken an Deutschland eben um den Schlaf gebracht ist. Er war ins Exil gegangen, weil er als getaufter Jude Ausgrenzung, Berufsverbot eigentlich erlebte. Wir haben ja anfangs, Herr Zimmermann, über den Antisemitismus beziehungsweise über die Antisemitismusvorwürfe in Deutschland gesprochen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS genannt, hat für 2022 zum zweiten Mal in Folge einen Anstieg der Fälle extremer Gewalt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert. Also die verstehen darunter physische Angriffe oder Anschläge, also wo auch der Verlust von Menschenleben in Kauf genommen wird oder schwere Körperverletzungen. Also das Ganze ist ja eine Folge von Verhetzung, der Anstieg von Gewalt. Macht Ihnen das Angst?
Mir macht der Antisemitismus Angst. Mir macht der Rassismus Angst. Das ist das Problem. Die Statistik über Gewalt, über Verstöße gegen die Gesetze in diesem Bereich, die muss man selbstverständlich sehr genau verfolgen. Aber das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist eben das Phänomen selbst, das Phänomen Rassismus und in diesem Rahmen das Phänomen Antisemitismus. Und da sind die Statistiken etwas anders einzuordnen. Also da frage ich mich, wie die Einstellung des Normalbürgers zu diesem Thema ist. Mhm. Da sehen wir einerseits, dass es eher konstant bleibt. Also um die 20% der Bevölkerung, das gilt für Deutschland, das gilt auch für andere Staaten oder Gesellschaften in Europa, kann man als antisemitisch bezeichnen. Das heißt, die bringen antisemitische Vorurteile zum Ausdruck und zum Teil sind sie auch bereit, etwas mehr zu tun, als nur Vorurteile zu behaupten oder zu glauben. Dagegen muss man kämpfen. Das ist eine Frage der Erziehung. Und ich bin als Historiker eher darauf konzentriert, wie erzieht man, wie sozialisiert man eine Gesellschaft, so dass der Rassismus nicht verschwindet, aber mindestens, dass der Rassismus sich nicht fortentwickelt und genauso der Antisemitismus in diesem Rahmen.
Oder eben geächtet bleibt, also Rassismus und Antisemitismus geächtet ist von der Öffentlichkeit. Und deswegen muss man ja wahrscheinlich einfach besonders aufmerksam sein, was antisemitische Äußerungen angeht und was in Deutschland wieder sagbar ist. Also deswegen nochmal so das, was wir vorhin diskutiert haben. Diese Grenzen von dem Sagbaren werden ja doch von rechts außen immer weiter verschoben und nachträglich entschuldigt man sich dann immer. Sie machen sich aber auch gleichzeitig Sorgen, dass die Anschuldigung, antisemitisch zu sein, dass die inflationär gebraucht wird. Was befürchten Sie da? Also dieses Zusammenspiel, auf der einen Seite wirklich aufmerksam zu sein, dass Antisemitismus geächtet bleibt, auf der anderen Seite aber es auch nicht inflationär zu benutzen. Wie beurteilen Sie das, diese Waage, die da gehalten werden muss?
Das ist eben die Gretchenfrage in diesem Zusammenhang. Also es muss geächtet sein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Etwas so Negatives wie Rassismus, Vorurteile, Antisemitismus muss geächtet sein. Nur muss man genau Bescheid wissen, was geächtet werden muss. Das heißt, wie definiert man? Was ist Rassismus? Was ist Antisemitismus? Und da gibt es eine große Unklarheit. Und dann entsteht eben diese Situation, in der man den Antisemitismus oder Rassismusvorwurf benutzt, ohne eigentlich genau zu wissen, ob es um Rassismus und um Antisemitismus ging. Und in dem Moment, wo der Vorwurf eigentlich wenig mit der Definition von Rassismus und Antisemitismus zu tun hat, dann verliert dieser Vorwurf, verliert der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus an Bedeutung. da kommt eine Zeit, wo der Spieß umgedreht wird. Also Leute wie Aiwanger, das war das Beispiel, das Sie gebracht haben, oder andere können sich hinter diesem Schutz verstecken. Eigentlich ging es hier nicht um Antisemitismus. Deswegen, und das ist das Gefährliche, ist die gesamte Anstrengung, gegen Antisemitismus zu kämpfen, eigentlich grundlos oder hoffnungslos. Das heißt, in diesem Moment entsteht ein Bumerang-Effekt. Statt Antisemitismus zu bekämpfen, ist man praktisch auf der Seite der Antisemiten und der Rassisten gelandet.
Weil man den Grund abbaggert, irgendwie, auf dem jeder weiß, was Antisemitismus ist, wenn es inflationär gebraucht wird.
Mhm. Genau. Und es gibt einen bestimmten Zusammenhang, der für uns, also für Zuckermann und für mich, von einer großen Bedeutung war und eigentlich für alle von einer Bedeutung sein muss. In Deutschland ist dieser Antisemitismusvorwurf etwas, was eine starke Reaktion hervorruft. Niemand will in Deutschland nach 45 Antisemit sein. Früher, bis 45, konnte man stolz sagen, ich bin Antisemit. Aber Antisemitismus ist geächtet. Antisemitismus, das hat man begriffen, ist etwas total Negatives. Und Leute wollen eben nicht in Verruf kommen, Antisemit zu sein. Und deswegen benutzt die israelische Politik, auch die israelische Diplomatie, eben diesen Vorwurf inflationär, weil man weiß, das schüchtert die andere Seite an.
Das schüchtert ein, weil man eben kein Antisemit sein will. Ein besonderes Augenmerk in Ihrem Buch liegt eben auch gerade auf israelbezogenem Antisemitismus. Warum?
Das ist eben das besondere Problem. Also wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg, da gibt es zwei neue Kategorien des Antisemitismus. Die eine Kategorie heißt der sekundäre Antisemitismus, das heißt Antisemitismus, der sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass man die Shoah leugnet oder die Shoah relativiert oder ähnliches. Und es gibt den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Das heißt, es gibt eine Art Antisemitismus, das sich auf Israel konzentriert oder Israel als Buhmann benutzt, um eben auf Umwege Juden und das Judentum anzugreifen. Nur ist nicht jeder Versuch, Israel oder die israelische Politik zu kritisieren, auf dem Fundament des Antisemitismus aufgebaut. Es gibt ja eine legitime Kritik, die auch in Israel selbst geäußert wird, zu hören wird. Und wenn man diese Art von Kritik Antisemitismus nennt, dann ist eigentlich das Fundament für den Kampf des Antisemitismus weg, weil man jetzt nicht mehr Bescheid weiß, was eigentlich Antisemitismus ist und was Antisemitismus nicht ist.
Ja, und wenn wir uns dann erinnern, was wir eben gerade vor der Musik besprochen haben, nämlich die Zustände in Israel, die ja durchaus zu kritisieren sind. Wie sollen denn Ihrer Meinung nach unsere oberste Diplomatin, Frau Baerbock oder Kanzler Scholz, wie sollen die denn gegenüber der israelischen Regierung agieren?
Das Problem ist nicht allein das Problem der deutschen Diplomatie oder der deutschen Außenpolitik. Das ist ein Problem vor allem der christlichen Welt oder der westlichen Welt. Man hat eine Art Buckel, das ist eben das, was zwischen 33 und 45 passierte, also mit dem Tiefpunkt Entlösung. Und deswegen ist man übervorsichtig mit jeder Art von Kritik an Juden, an individuelle Juden, an Israel, weil man sehr schnell in Gefahr kommt, als Antisemit bezeichnet zu werden. Die Antwort ist eben, man muss differenziert reagieren. Man muss sachlich reagieren. Wenn man sachlich und differenziert auf die israelische Politik reagiert, ist man nicht im Bereich des Antisemitismus.
Hätte man denn Einfluss? Hätte denn die deutsche Regierung Einfluss auf die israelische Regierung, wenn sie so etwas äußert?
Es gibt ja immer eine Möglichkeit für einen Staat, die Politik der anderen Staaten zu beeinflussen. Das sieht man im Fall Russland oder Putins Russland. Das sieht man auch im Fall von Lukaschenko und Weißrussland. Es geht auch um Iran. Überall, wo man gegen etwas protestieren will, wo man Druck ausüben will, kann man etwas unternehmen und etwas auch sehr Praktisches. Das kann Deutschland bestimmt im Rahmen von Europa unternehmen, auch Deutschland im Rahmen der UN. Das kann seine Wirkung haben und eben weil das eine Wirkung haben kann, reagiert die israelische Regierung immer wieder mit diesem Antisemitismus-Vorwurf. Das ist die beste Art von Abwehr, um keine Maßnahmen zu ermöglichen von außerhalb Israel, die für die israelische Politik schädlich sein werden.
Das sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Moshe Zimmermann. Unser Gast ist 1943 in Jerusalem geboren. Warum er, seine Kinder und Enkelkinder in HSV-Trikots Fußball spielen? Mal gucken, was es jetzt hier darauf für Antworten gibt. Herr Zimmermann, welche Verbindung haben Sie nach Hamburg?
Meine Eltern sind in Hamburg geboren. Die Familie meiner Mutter ist eine altansässige Familie seit dem 17. Jahrhundert. Die Familie meines Vaters erst seit der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Also aufgewachsen bin ich mit der Erinnerung der Familie an Hamburg und darunter ist auch die Erinnerung an den HSV. Mein Vater war als Kind ein Verehrer, ein Fan des HSVs. Das war keine Seltenheit. Der HSV spielte ja am Roten Baum. Das ist eine Ecke oder ein Viertel in Hamburg, wo etwa 25% oder mehr der Bevölkerung Juden waren.
Das hört sich aber so an, als ob Hamburg irgendwie auch, ich sag mal, ein schöner Teil von Erinnerung gewesen ist. Also es war kein Hass auf Deutschland, der Ihnen vermittelt worden ist.
Das ist eben das Problem und das ist diese Undankbarkeit, die man sehr oft spürt. Es geht um deutsche Juden, in diesem Fall Hamburger Juden, die dort aufgewachsen sind, mit der Überzeugung, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Das konnte man sogar nach 1933 nicht irgendwie ausmerzen. Mhm. Und das konnten wir, weil wir nicht eben direkte Opfer des Holocaust geworden sind, konnten wir weiter pflegen. Das heißt, die Erinnerung an Hamburg ist eine eher positive Erinnerung. Und das konnte ich am besten erfahren, als ich als Doktorand nach Hamburg gekommen bin im Jahr 72. Also die Straßennamen waren mir bekannt, die Umgebung war mir bekannt, obwohl ich nie vorher in Hamburg war. Und die Leute schienen mir bekannt zu sein, weil die eben so aussahen wie meine Eltern und sie sich so benommen haben und auch so gesprochen haben wie meine Eltern.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Sie Anfang der 70er Jahre eben in Hamburg Doktorand waren, ich glaube 2 Jahre waren Sie da, das war ja eine ziemlich spannende Zeit in deutschen Universitäten, wo ja genau eben auch Vergangenheitsaufarbeitung plötzlich auf dem Plan stand von den jungen Menschen. Wie haben Sie denn das erlebt?
Also ich kam im Jahr 72 nach Hamburg. Das war kurz vor der sogenannten Hitlerwelle. Das war eine Zeit, wo plötzlich sehr viel Literatur über den Nationalsozialismus erschien, auch Filme über diese Zeit. Und die Diskussion war sehr heftig. Das ist die Generation der 68er, die einen neuen Zugang zu dieser Geschichte gefunden haben, mindestens gesucht haben. Und mittendrin war ich auch als Student dabei und konnte auch an den Diskussionen teilnehmen und konnte sehen, wie die deutsche Gesellschaft versucht, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Wir kannten es vorher eben nicht. Ich war in Israel aufgewachsen. Ich war in Israel bis zu dieser Zeit, bis zum Jahr 72, konnte über Deutschland nur indirekt, über das, was in den Zeitungen berichtet wurde oder in der Forschung berichtet wurde, erfahren. Jetzt war ich damit direkt konfrontiert und das war für mich eine sehr konstruktive Zeit.
Wie haben eigentlich Ihre Eltern reagiert, als Sie sich so, also erstens Geschichte und dann aber eben auch deutsche Geschichte so zum Thema genommen haben? War denen das recht, diese Deutschlandfixierung oder Gab es da Bedenken?
Das war ihnen recht. Also die haben nicht versucht, etwas zu verschweigen. Und die haben auch keine, wie gesagt, negative Einstellung zum Thema Deutschland überhaupt. Selbstverständlich ist man negativ eingestellt, wenn es um Antisemitismus geht oder um den Nationalsozialismus. Aber sonst war mein Interesse für sie, ein Interesse an die deutsche Geschichte für sie sehr willkommen. Meine Eltern haben mir auch dabei geholfen. Ich musste ja dann auch die deutsche Sprache lernen.
Haben Ihre Eltern Deutschland wieder mal besucht?
Mein Vater nicht mehr, er verstarb relativ früh. Meine Mutter war in Deutschland und da berühren Sie jetzt einen wunden Punkt, was auch mit Antisemitismus zu tun hat. Es gab in Hamburg jetzt eine Kampagne, die leider erfolgreich ist. Die hieß Gegen Antisemitismus für den Aufbau der Bornplatz-Synagoge. Als hätte die Frage der Bornplatz-Synagoge von heute etwas mit Antisemitismus zu tun. Aber da es ein gutes Slogan ist, ist es gut angekommen. Und man entschied sich in Hamburg für den Neuaufbau der Synagoge auf dem Bornplatz. Angeblich ist das hundertprozentig in Ordnung. Nur ist meine Mutter im Jahr 88 nach Hamburg zurückgekehrt zu einer Einweihung eines Denkmals für die zerstörte Synagoge, diese Bornplatz-Synagoge, in der ihre Familie eigentlich zu Hause war. Meine Mutter wohnte in der Bornstraße. Also das Denkmal ist die Hauptsache. Das Denkmal erinnert an die Zerstörung der Synagoge, an die Zerstörung der jüdischen Gemeinde. Und jetzt kommt die angebliche Erbin dieser Juden, die heutige jüdische Gemeinde, und versucht und hat es mit Erfolg auch vollbracht, das Denkmal zu beseitigen, um eine Synagoge zu bauen, die so aussehen wird wie die Synagoge von damals. Das heißt, das ist eine Vertuschung der Geschichte des Holocaust in Hamburg. Das ist das, was man sekundärer Antisemitismus nennt. Das ist eine Relativierung der Shoah. Das ist etwas, was man von Juden nicht erwartet, aber das ist eben geschehen. Und da bin ich selbstverständlich persönlich betroffen, weil eben die Absicht meiner Mutter und der Leute, die dieses Denkmal damals eingeweiht haben, eben die war, immer daran zu erinnern, dass in diesem Platz eine Synagoge stand, die nicht mehr stehen kann, weil die Gemeinde verschwand, weil die meisten Leute ermordet wurden, und dass man die Leute, die in Hamburg wohnen, daran erinnern muss, ständig erinnern muss, dass es die Shoah gegeben hat. Diese Entscheidung unter diesem Slogan gegen Antisemitismus für die neue Synagoge schuf eine Situation, die Aufgabe der Erinnerung an die Shoah völlig verzerrt hat.
Im Deutschlandfunk Kultur ist der Historiker Moshe Zimmermann zu Gast. Bekennender HSV-Fan hatten wir schon, befasst sich aber als Historiker auch mit Sportgeschichte, speziell mit der Geschichte des Fußballs. Herr Zimmermann, was interessiert denn den Historiker am Sport?
Ich bin, als ich nach Deutschland gekommen bin, in den 70er Jahren auch Sozialhistoriker geworden. Das war die Tendenz, das war die historiografische Neuigkeit für uns damals. Und Sozialhistoriker interessieren sich für soziale Strukturen, für Prozesse, die die Gesellschaft bewegen, nicht nur individuelle Personen. Und wenn man sich für Kultur interessiert, als Teil der Sozialgeschichte, wenn man sich für soziale Strukturen interessiert, dann muss man sich auch für den Sport interessieren. Will man, und das ist eben der entscheidende Punkt, will man über eine Gesellschaft etwas erfahren, geht man über die Kulturelemente dieser Gesellschaft und die Popular Culture, also die Massenkultur per se, hat sehr viel mit Sport zu tun. Und deswegen kann man sehr viel über die Gesellschaft lernen, wenn man sich mit der Geschichte des Sports befasst.
Sie haben ganz viel über verschiedenste Gesellschaften dann auch gelernt. Sie waren Gastprofessor in Princeton. Sie haben in München, Heidelberg, in Göttingen, in Jena auch gelehrt. Was haben Sie so aus Ihren Auslandsaufenthalten mitgenommen, selber gelernt?
Also das nennt man auf Englisch Sense of Proportion. Also man versteht mehr oder weniger, wo man in Relation zu den anderen Gesellschaften steht. Mhm. Also wenn man nur auf sich selbst konzentriert ist, ich als Person oder wir als Gesellschaft im Staat Israel, dann fehlt eben dieses Sense of Proportion. Da versteht man nicht, wie man manche Sachen relativieren muss. Der Vergleich, und das ist auch etwas, was ein Historiker sehr gut kennt, der Vergleich schafft mehr Verständnis. Vergleicht man Ereignisse, vergleicht man Gesellschaften, vergleicht man Reaktionen von Gesellschaften miteinander, kriegt man mehr Einblick auch in die eigene Gesellschaft und in die eigene Geschichte. Und das ist sehr wichtig, um zu sehen, wie andere Gesellschaften sich mit dem Metier auseinandersetzen, mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen oder mit mir als Vertreter einer Kultur oder einer Gesellschaft, die weit weg liegt.
Was ja auch interessant ist zu erfahren, wie also nicht nur, womit man sich auseinandersetzt, sondern wie sich Gesellschaften auch auseinandersetzen, also wie so eine Diskussionskultur eben ist. Und da finde ich auch nochmal interessant, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Sie haben darüber gesprochen, dass Sie mit Ihren linken Thesen und Einstellungen in Israel schon immer angeeckt sind. Sie haben ja nie Auseinandersetzungen gescheut. War eigentlich jemals Ihre Arbeit auch in Gefahr?
Ja, klipp und klar. Es gab zwei Fälle, wo aus der Akademie selbst und aus der Politik das Verlangen sich äußert, mich aus der Universität rauszuschmeißen. Eindeutig. Zum Glück war die Universität aufgeklärt genug, um dagegen zu halten. Die Zeiten waren noch nicht so schlimm wie heute, wo so etwas auch eine Wirkung haben kann. Aber die Gefahr bestand. Es gab Leute, die davon ausgingen, dass jemand mit meiner Meinung keinen Platz an der Uni haben darf.
Haben Sie jemals ans Auswandern gedacht oder denken Sie jetzt daran?
Also man denkt immer an das Auswandern. Also das geht ja nicht ubi patria, ibi bene. Das heißt, wo mein Geburtsort ist, das ist am dort ist es am besten, sondern eher umgekehrt. Ubi bene, ibi patria. Also dort, wo es mir gut geht, also da bin ich zu Hause. Und da gab es auch für mich Möglichkeiten. Aber trotzdem, und das habe ich schon angedeutet, ich bin Zionist. Ich bin jemand, der noch immer davon ausgeht, dass der jüdische Nationalismus ein liberaler und aufgeklärter Nationalismus sein kann, dass es meine Aufgabe ist, dazu beizutragen, dass diese Tendenz doch fortgesetzt wird und da obendrauf noch meine Familie sowieso in Israel lebt und ich nicht meine Enkelkinder dazu zwingen kann oder überzeugen kann, dass sie jetzt auswandern müssen, dann ziehe ich eben die andere Alternative vor. Ich bleibe mit Kinder und mit Enkelkinder hier in Israel. Man ist ja nicht alleine. Man schreibt auch nicht allein, wie das Buch es nennt. Man ist mittendrin in einer Gesellschaft, in einer Familie und das schafft Verpflichtungen und alternative Überlegungen.
Moshe Zimmermann ist seit 2013 emeritiert, aber deswegen, wie wir ja auch schon die ganze Stunde über gehört haben, absolut nicht ohne Arbeit. Herr Zimmermann, Sie werden in diesem Jahr 80. Woran arbeiten Sie derzeit?
Also mein Projekt heißt People's Gone Mad, also verrückt gewordene Völker. Mhm. Ich versuche zu erfahren, wie in Anführungszeichen normale offene Gesellschaften den Weg plötzlich finden in eine Richtung, die total irre oder irrsinnig ist. Die Beispiele, die ich als Historiker vorhabe, sind vor allem selbstverständlich das Beispiel Deutschland 33 oder Israel seit anno 1977. Aber es gibt auch andere Beispiele, mit denen ich vergleichen kann. Egal ob in der Geschichte der USA, in der Geschichte von anderen Ländern in Europa. Das ist interessant zu erfahren, wie klein der Unterschied ist zwischen vorher und nachher, um eine ganz neue Art, revolutionäre Art von Politik zu entfesseln. Also das war der Fall im Jahr 33, das ist mit Makartismus der Fall, mit der großen roten Angst in Amerika, das ist auch im Kommunismus zu finden. Der Übergang scheint nicht so dramatisch zu sein. Erst im Rückblick sieht man, wie dramatisch dieser Übergang war.
Das kann man gleich als Mahnung nehmen, aufmerksam in der Gegenwart die Tendenzen
wäre
zu beobachten.
Wäre den Anfängen immer.
Wäre den Anfängen. Moshe Zimmermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch hier.
Tschüss aus Tel Aviv.
Und ich möchte noch sagen, das Buch, was jetzt schon auf dem Markt ist, Denk ich an Deutschland, das ist im Westend Verlag erschienen.